Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Ich bin heute zu Gast bei Anne Heckstäden, die 2022 quasi mit Kind, Kegel und Pferd, Hund und Pferd nach Tirol übersiedelte, um die Professur am Institut für Sportwissenschaften anzutreten. Wir werden uns über geschlechtsmedizinische Aspekte in der Sportmedizin unterhalten, ein extrem spannendes Thema, auch und vor allem im Sportland Tirol natürlich. Bevor wir aber darin eintauchen, bitte Frau Dr. Heckstäden, können Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Ja, also mein Name ist Anne Heckstäden. Ich bin schon sehr lange in der Sportmedizin tätig, sowohl in der Wissenschaft, aber auch lange Jahre in einer großen sportmedizinischen Ambulanz, die sowohl Spitzenathleten betreut als auch Patienten mit Hinblick zum Beispiel auf die Belastungsdosierung. Das ist mir auch wichtig, dass die Sportmedizin eben sich nicht nur auf den Spitzensport fokussiert, sondern wirklich über die gesamte Lebensspanne und die Leistungsfähigkeit sich mit dem Thema beschäftigt. Mein Forschungsschwerpunkt ist die Personalisierung in der Sportmedizin, also wie wir die allgemeinen Empfehlungen, wie wir quasi die Empfehlungen für den typischen Menschen dann wirklich auf die Einzelperson anpassen.
Mhm. Wie sind Sie eigentlich in Innsbruck gelandet? Wie ist denn das? Was waren da für Vorgeschichte eigentlich?
Ja, also wie gesagt, ich habe sehr lange in Saarbrücken in der Sportmedizin gearbeitet und ich fand die Ausschreibung hier in Innsbruck sehr attraktiv an den beiden Universitäten, weil das eben diese verbindende Schlüsselposition der Sportmedizin sehr schön abbildet. Und von daher habe ich mich hier beworben und dann die Stelle auch bekommen.
Mhm. Sie haben ja auch selber eine Sportkarriere hinter sich. Sie sind nicht nur Medizinerin, sondern waren auch Spitzensportlerin. War das eine spannende Zeit? Weil es war, glaube ich, auch zum Teil parallel gelaufen. Also Ihr Medizinstudium lief neben Ihrer Inlineskate-Meisterschaft und Meisterleistungen. War das kompliziert?
Also es hat tatsächlich im klinischen Abschnitt des Studiums relativ gut funktioniert. Das war gut vereinbar. Dann in der Assistenzarztzeit ist es wirklich schwierig geworden mit Diensten. Mhm. Und das hat mit der Regeneration dann nicht mehr wirklich funktioniert.
Yeah.
Aber das war dann auch gut. Der Lebensabschnitt war dann beendet.
Und Sie haben beides mitgenommen oder viele, viele Erkenntnisse wahrscheinlich auch mitgenommen.
Ja, absolut. Ich denke schon, dass gerade wenn man Sportmedizin im Spitzensport eben auch betreibt, dass diese persönliche Erfahrung einem schon einen Mehrwert gibt, wie sich das wirklich anfühlt.
Ja. In einigen, also vielen Sportarten, zeigt sich der Unterschied zwischen Frauen und Männern darin, dass Männer schlicht schneller und stärker sind, vor allem eben dann, wenn es um Geschwindigkeit oder Kraft geht. Warum ist es eigentlich so?
Ja, also da gibt es eine Menge physiologische Antworten drauf. Also zunächst einmal ist es natürlich die Wirkung des Testosterons, also die höhere Muskelmasse, aber zum Beispiel auch die höhere Masse an roten Blutkörperchen bei den Männern, die ihnen also mehr Kraft und andererseits dann eben auch mehr Ausdauer oder zumindest mehr Sauerstofftransportkapazität gibt. Es gibt auch biomechanische Unterschiede, die aber je nach Sportart sehr unterschiedlich bedeutsam sind. Aber was schon wichtig ist, ist, es gibt einfach tatsächlich harte biologische Unterschiede, die dazu führen, dass im Durchschnitt die Männer eben einen Leistungsvorteil haben in den allermeisten Sportarten. Nicht in allen, aber in den allermeisten.
In welchen sind die Frauen den Männern überlegen?
Also überlegen ist, es sind dann tatsächlich Sportarten, wo die Anforderungen unterschiedlich sind, wie im Turnen.
Yeah.
Da wird ja darauf Rücksicht genommen. Aber zum Beispiel im Reitsport ist es so. Und da ist ja dann auch keine Geschlechtertrennung in den Wettkämpfen da. Und gerade im Reitsport, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen, sind die Wettkämpfe ja gemischt. Aber es ist wirklich die Minderheit der Sportarten. Also in der Regel gibt es tatsächlich, so hart ist die Natur, diesen biologischen Unterschied. Ja, ist ja auch in manchen Bereichen dann durchaus eine Kontroverse, wie weit sich das dann wieder ausgleichen lässt.
Muss ja auch nicht. Also ja. Man kann ja auch den Unterschied als Unterschied stehen lassen.
Ja, also der Punkt, den ich machen wollte, ist vor allem dann diese Kontroverse um Transpersonen im Sport. Ja, ist eine ganz eigene Diskussion, ja. Aber es gibt einfach die biologischen Realitäten, sage ich jetzt mal.
Es ist ja in so gut wie allen Bereichen der medizinischen Wissenschaft ist man schlicht davon ausgegangen, dass Frauen so etwas wie leichte Männer sind. Man wurde auch in der Sportmedizin damit begonnen, Frauen und ihren geschlechtsspezifischen Voraussetzungen jenes Augenmerk zu widmen, das sie verdienen.
Ist schwierig. Also mindestens mal, ich sag 30 Jahre zurück. Ich bin jetzt selber schon fast 20 Jahre in der Sportmedizin. Am Anfang aber vor allem wurde das tatsächlich als Problem gesehen. Mhm. Also die Female Athlete Triad, also so diese Kombination aus Zyklusstörungen, gestörtem Essverhalten und dann Ermüdungsbrüchen, wo wir heute wissen, dass das eigentlich ein Problem ist, das beide Geschlechter betrifft. Auch die Männer, wobei da nur einfach dieses Leitsymptom der Zyklusstörung einfach fehlt, das sich so schön dichotom feststellen lässt. Dass man tatsächlich dann auch den Zyklus zumindest in der Forschung als eventuelle Option für eine Leistungsverbesserung sieht, das ist deutlich jünger. Also ich würde sagen, das ist jetzt so 10 Jahre, dass das wirklich ein Thema in der Forschung ist. Also noch sehr jung und entsprechend auch noch relativ wenig gesichertes Wissen.
Ja. Zyklus ist quasi so der ganz offensichtliche Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wie, Sie haben es gerade schon angesprochen, wie ist denn der Einfluss der einzelnen Zyklusphasen auf die Leistung? Kann man das sagen?
Das ist ein sehr schwieriges Thema. Mit einer ganz heterogenen Landschaft an Forschungsergebnissen, wobei eigentlich die aktuellen Konsensstatements einfach sagen, wir wissen es nicht. Also man muss da wirklich differenzieren, welchen Aspekt der Leistungsfähigkeit schauen wir uns an. Und aber eigentlich egal, welchen wir uns anschauen, also Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Es gibt auch durchaus Vorstellungen, warum das so ist. Also zum Teil hat das einfach mit ganz kleinen Studien zu tun. Und die Unsicherheit, die damit einhergeht. Aber auch bei so den ersten Studien, die in diesem Feld gemacht wurden, die würden nicht mehr den heutigen methodischen Vorstellungen entsprechen, zum Beispiel wie die Zyklusphasen überhaupt festgelegt wurden. Nur dass man am Anfang noch relativ naiv fast rangegangen. Aber was man durchaus sagen kann, ist, es scheint keinen großen Unterschied im Mittel zu geben zwischen den Zyklusphasen. Mhm. Weil den hätte man schon gefunden, bisher gemacht wird. Also wenn es für die einzelnen Aspekte der Leistungsfähigkeit Unterschiede zwischen den Zyklusphasen im Mittel gibt, dann ist der nicht groß. Das kann man sagen. Wo heute eher der Augenmerk in der Forschung drauf liegt, das ist tatsächlich, ob es für einzelne Frauen sich wiederholende Muster gibt.
Ja.
Na, sowohl was das Wohlbefinden angeht, über den Zyklus hinweg. Na, wenn ich natürlich starke Schmerzen habe, dann werde ich nicht so leistungsfähig sein. Das ist einfach was ganz Einfaches. Und dass natürlich, wenn es diese sich wiederholenden Muster gibt und man die antizipieren kann in der Trainingsplanung individuell für diese einzelne Frau, dann kann das natürlich schon einen besseren Leistungsfortschritt bedeuten. Aber auch da ist Forschung läuft.
Also das geht dann schon in Richtung sehr, sehr personalisierte Geschichte. Also genau. Nichts Allgemeines, sondern sehr individuell.
Genau, aber es ist wirklich eine sehr, wie soll ich das sagen, es ist nicht so biomarkerbasiert. Mhm. Na, häufig stellt man sich ja personalisierte Medizin vor, da brauchen wir Wearables, da brauchen wir eine Blutentnahme, da werden irgendwelche Biomarker bestimmt, sondern das ist wirklich auch auf die Selbstbeobachtung der Frauen angewiesen, na, dass die wirklich sagen, ich tracke meinen Zyklus. Na, das kann durchaus auf einem Blatt Papier sein und schaue mir an, gibt es wirklich diese sich wiederholenden Muster. Mhm. Und wenn man sich die dann bewusst macht und das auch kommuniziert, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach über den Zyklus reden muss. Das ist eine ganz normale biologischer Sachverhalt. Dann kann man das ins Training einfließen lassen. Aber eben ganz wichtig, individuell für diese spezielle Frau.
Ist das auch ein Tipp quasi, den Sie jetzt Hobby-Leistungssportlerinnen geben können, dass sie sich selber beobachten und selber einfach auch dem anpassen, sich dem Zyklus anpassen,
absolut.
Das Training dem Zyklus.
Also mein erster Tipp für die Hobby-Athletinnen ist dieses, ich sage jetzt mal, relativ schematisierte, zyklusbasierte Training, na, immer das eine vorm Eisprung und das andere dann in der Lutealphase und so weiter. Das funktioniert nicht. Es gibt keine solide wissenschaftliche Evidenz. Jetzt könnte man noch sagen, naja, es gibt ja auch keine wissenschaftliche Evidenz, dass es schadet, also kann ich verlieren. Aber da muss man eben sagen, naja gut, aber man lässt ja dann andere gut etablierte Trainingsprinzipien außer Acht. Na, die rücken mehr in den Hintergrund. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt. Aber ja, natürlich sich selber zu beobachten, das auch strukturiert zu machen und festzustellen, gibt es diese Regelmäßigkeiten, das macht absolut Sinn.
Ja.
Aus klinischer Perspektive auf jeden Fall.
Für Leistungssportlerinnen ist die Berücksichtigung der Zyklusphasen besonders relevant. Bei Wettkämpfen können sie wahrscheinlich auch besonders nachteilig sein beziehungsweise sich als nachteilig erweisen, die verschiedenen Phasen, in denen eben die Athletinnen so oder so reagieren. Wie gehen die Athletinnen damit um? Stimmt das überhaupt? Weil sie schauen gerade sehr zweifelnd.
Ja.
Und wie gehen die Athletinnen damit um?
Ich sag mal, auch hier gilt, dass es diese klare Zuordnung der Leistungsfähigkeit zu bestimmten Zyklusphasen nicht gibt auf der physiologischen Ebene. Aber natürlich, und da sehe ich wirklich, dass eine jüngere Generation von Athletinnen da viel offener damit umgeht, ist natürlich, wenn ich zum Beispiel Angst habe, man könnte von der Blutung was sehen, na, an meiner Sportkleidung. Das ist natürlich gerade vielleicht bei jüngeren Athletinnen durchaus ein Hemmnis.
Ja.
Aber das ist eher ein Hemmnis, das sich im Umgang und im Kopf und in der Kommunikation abspielt. Oder natürlich wieder, es sind die Beschwerden. Na, wenn ich natürlich Beschwerden habe während der Blutung, dann ist das natürlich ein Hemmnis. Oder wenn es eben bei mir so ist, dass regelmäßig ich mich wirklich nicht so wohl fühle mit dem Beginn der Blutung. Das ist ja relativ häufig.
Ja.
Auch dann. Ja. Aber wie gesagt, diese selbst bei den kleinen Unterschieden, die im Hochleistungssport relevant werden, gibt es nicht diese klare Zuordnung zu Zyklusphasen.
Also es ist nicht, wenn jetzt die Olympischen Spiele anstehen und mein Zyklus kommt, dann muss ich mich nicht fürchten.
Nicht generell. Aber natürlich, wenn meine Selbstbeobachtung ergeben hat, das ist für mich ein Problem. Das ist natürlich auch unterschiedlich wieder zwischen unterschiedlichen Sportarten. Aber dann, also was man nicht tun sollte, zumindest aus der medizinischen Sicht, ist dieses Verschieben des Zyklus. Aber ansonsten gibt es ja da heute durchaus auch Möglichkeiten der Verhütung, die dann eben die Probleme mit der Blutung zum Beispiel vermeiden. Ja.
Sie haben vorhin schon erwähnt, beziehungsweise mehrfach auch betont, dass die wissenschaftliche Evidenz zu all diesen Auswirkungen und Wirkungen sehr, sehr gering ist. Die Zeit, in der geforscht wird, auch sehr, sehr kurz ist. Welche Fragen, nicht jetzt, wobei der Zyklus vieles bestimmt, aber welche Fragen müssen Ihrer Meinung nach da unbedingt wissenschaftlich gestellt und beantwortet werden?
Also ich glaube, dass diese Thematik rund um Unterschiede in Leistungsfähigkeit, in der Trainingswirksamkeit, aber auch im Verletzungsrisiko zwischen den Zyklusphasen. Das Thema müssen wir jetzt zu Ende bearbeiten. Im Moment müssen wir einfach sagen, in allen drei Feldern groß kann der Effekt nicht sein, sonst hätten wir ihn schon gesehen, aber ob ein kleiner Effekt vielleicht da ist, da arbeiten wir. Und ich denke, das muss jetzt einfach abgearbeitet werden, dieses Feld. Und ja, dann gibt es natürlich auch viel im Bereich wirklich Awareness und dem Umgang mit dem Zyklus. Also, dass das einfach wieder etwas ganz Normales ist, dass man da offen drüber sprechen kann. Und da muss ich sagen, gibt es durchaus, also jetzt hier im deutschsprachigen europäischen Raum, gute Initiativen, wo wirklich auch Schwerpunktsitzungen mit den Trainern gemacht werden. Das ist sehr wertvoll. Also es ist nicht nur die Forschung, sondern es ist wirklich auch ganz viel Transfer, Kommunikation. Ja.
Diese Aufmerksamkeit, die Sie ansprechen und auch die Trainer und Trainerinnen, wie findet das einen Einzug auch in diese Trainingspläne? Ist es dann eben genau diese Geschichte, die Sie angesprochen haben, dass man einfach darüber spricht und sagt, okay, man muss Rücksicht auf das nehmen, beziehungsweise auch das thematisieren und einfließen lassen möglicherweise?
Ja, absolut. Aber ich glaube, zumindest zu dem jetzigen Stand der Wissenschaft ist wirklich das A und O, quasi das Fundament, die offene Kommunikation. Und zwar die wertschätzende Kommunikation, dass das auch ernst genommen wird. Na, wenn die Athletin dann sagt, ich habe da aber Beschwerden. Dass das auch dann wirklich einfließt in die Trainingsplanung und nicht, ich sage jetzt mal, kleingeredet wird. Das gehört da auch dazu. Aber da habe ich wirklich das Gefühl, dass das Thema ist noch nicht ideal umgesetzt. Da ist schon eine gewisse Trägheit im System, aber das Thema ist auf dem Tisch und da gibt es große Verbesserungen.
Ist das auch deine Generationengeschichte, also dass jetzt vielleicht das möglicherweise ältere Trainerinnen, Trainer, die anderes Bild auch gelernt haben und auch praktiziert haben, dass die sich ein bisschen schwerer tun und die Jüngeren das jetzt aber fordern? Oder ist das?
Also ich hoffe, dass die Trägheit nicht so groß ist. Jetzt muss ich sagen, ich habe selber auch auf solchen, sag mal, Transferveranstaltungen schon mehrfach gesprochen. Und jetzt muss ich sagen, die Trainer, die dorthin kommen, die sind natürlich schon sensibilisiert. Die nicht kommen, die sehe ich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, also zumindest bei den jüngeren, auch männlichen Trainern wirklich der Wille da ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass das auch von den jüngeren Athletinnen eingefordert wird.
Ja. Also findet doch ein Umbruch statt hier.
Ja, ein Umbruch würde ich es jetzt nicht nennen, aber ja, eine Umarbeitung des Systems, ja.
Eine Bewegung.
Ja, absolut. Und zwar in die richtige Richtung.
Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv, Sie haben es schon gesagt, mit Spitzensport, wo die Grenzen bzw. das an Grenzen gehen ein wichtiges Thema ist. Gibt es in dem Zusammenhang große Unterschiede zwischen Athletinnen und Athleten oder gibt es da auch viele Gemeinsamkeiten oder vielleicht sogar viel mehr Gemeinsamkeiten?
Also in der Allgemeinbevölkerung ist es so, dass zum Beispiel eben in Studien mit untrainierten Personen häufig die Männer eine höhere Ausbelastung erreichen. Na, da mag eine Selektion dabei sein, wer sich zu einer Studie auch meldet. Na, viel tun, dass die Männer mehr aus dem Leistungsaspekt, die Frauen mehr aus dem Gesundheitsaspekt. Ich bin keine Sportsoziologin. Aber da ist es schon so, dass man bei den Männern eine höhere Ausbelastung erwartet, also mehr sich quälen, um noch eine etwas höhere Leistung zu erreichen. Bei den Athleten ist das nicht so. Da muss man einfach sagen, ich komme im Spitzensport nur an, wenn ich das auch kann, wirklich an meine Grenzen zu gehen.
Und das, lernt man das dann ganz früh, also das auch auszuloten oder zu erkennen, also wann überschreite ich die Grenze?
Ja, das Überschreiten der Grenze ist natürlich ein Punkt. Gerade also in den Ausdauersportarten ist es wirklich so, dass dieses Überschreiten der Grenze häufig eher so dieses Anstauen von Regenerationsdefiziten ist. Also nicht, ich gehe in einer Trainingseinheit über meine Grenze, sondern das entwickelt sich langsam. Also unter diesem Label Übertraining, ganz schwieriger Begriff, aber wird das zusammengefasst. In anderen Sportarten sind es mehr die akuten Verletzungen. Also da gibt es ja auch ganz massive epidemiologische Unterschiede,
ja, ja,
zwischen Frauen und Männern. Also ein gutes Beispiel ist Fußball, ne, die Problematik der Kreuzbandverletzungen im Frauenfußball, ja, in anderen Sportarten. Ist das nicht so? Aber gerade mit diesem Lernen, an seine Grenzen zu gehen und auch mit den Grenzen umzugehen, ja, mit einem guten Trainer lerne ich das, aber es ist sicher auch ein Selektionseffekt dabei. Ne? Wenn ich das nicht kann, mit diesen Rückmeldungen meines Körpers entsprechend umzugehen, dann ist einfach irgendwann die Decke erreicht.
Fließen diese Dinge, also Sie haben es gerade erwähnt, es gibt einfach so Schwachstellen, die Frauen haben oder andere haben wieder Männer, also Frauen bei den Knien, Männer sind es, glaube ich, Achillessehnen, die öfter betroffen. Oder?
Also das ist, kann man ganz schwierig wirklich rein auf das Geschlecht zurückführen. Also wenn man zum Beispiel sich das anguckt mit den Knien,
ja.
Und da muss man ehrlich sagen, also im Fußball ist das ein großes Problem und auch ein sehr aktives Forschungsfeld. Mhm. Da haben wir ja ein relatives Risiko, so ungefähr den Faktor 5.
Mhm.
Also massiv, das ist schon so wirklich massiv. Ne? Während es zum Beispiel im alpinen Skirennsport nicht so ist.
Mhm,
ja? Also scheint es nicht wirklich rein der Geschlechtsunterschied zu sein, also der Zyklus oder die Biomechanik oder sowas. Sondern da spielen ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Ne? Zum Beispiel ist die sportmedizinische Unterstützung eine ähnliche oder überhaupt sind die Rahmenbedingungen der Sportausübung ähnlich zwischen Männern und Frauen. Na, da gibt es sicher Sportarten wie alpiner Skirennsport, wo das zumindest im Spitzenbereich so ist. In anderen Sportarten ist es noch nicht so. Oder auch der Selektionseffekt in der Jugend.
Mhm.
Ja, wenn ich ungefähr gleich viele Mädels und Jungs habe, die Sportart betreiben, dann ist auch so der Selektionsdruck, na, was passiert, wenn ich mir schon in der Jugend mal eine schwere Verletzung hole, werde ich direkt aussortiert oder versucht man mich zu halten, ähnlich gehandhabt. Während wenn es viel weniger oder mehr Mädchen gibt, sieht das wieder anders aus. Also da darf man auf gar keinen Fall diesen Kurzschluss machen und sagen, oh, die Frauen verletzen sich viel häufiger.
Aber wie
genau, das ist direkt das Geschlecht.
Mhm.
So einfach ist die Welt nicht.
Und es fehlt auch wahrscheinlich, wie Sie sagen, es fehlt einfach wahnsinnig viel Wissen noch, oder?
Es fehlt viel Wissen, ja. Es fehlt aber zum Teil auch einfach die Rahmenbedingungen.
Mhm.
Ja? Also wenn letzten Endes dann, ich sage mal, das Spiel ein ähnliches ist, die Anforderungen ähnlich sind, aber die Rahmenbedingungen, sei es jetzt die Leistungsdichte, sei es wirklich Dinge wie Sponsoring, anders sind, dann braucht man sich nicht wundern, wenn auch die Verletzungshäufigkeiten anders sind. Aber also ich kann das auch nicht auflösen.
Ja.
Aber es ist völlig klar, dass es zu kurz gegriffen wäre, wenn man einfach auf die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nur schaut.
Mhm.
Es sind viel mehr Rahmenbedingungen, die da auch eine Rolle spielen.
Wenn Sie diese Rahmenbedingungen ansprechen, holen da die Frauen jetzt unter Anführungsstrichen auf, indem man sagt, okay, es wird erstens einmal gesehen und zweitens dann auch gefördert, also dort, wo es gefördert werden will?
Ja, insgesamt glaube ich schon, wobei es gerade im Sponsoring schon noch große Unterschiede gibt, ja. Ganz auch unterschiedlich wieder in den Sportarten. Da ist es eher eine Sportart, die auf der Ebene kommerzieller Teams läuft oder ist es wirklich eher eine Sportart, wo das über die öffentliche Sportförderung großenteils getragen wird. Aber das ist sicherlich auch ein Thema, an dem man dranbleiben muss.
Mhm, Sie haben am Beginn haben wir erwähnt, eben, dass die Datenlage relativ schlecht ist. Wie kann dieses Datendefizit behoben werden? Muss man da jetzt diese, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte nachholen oder kann man sich da anderer Mittel auch bedienen, um diese Lücke zu füllen?
Ja, also das ist tatsächlich auch eines meiner Forschungsfelder. Mhm. Und ich glaube, dass einfach das nachzuholen jetzt der falsche Weg wäre, zumindest der falsche Weg für die Athletinnen von heute und morgen.
Ja.
Das ist immer viel zu langsam. Sondern was man, denke ich, machen sollte, ist, ich meine, wir sind alle Menschen.
Gott sei Dank.
Genau. Und in vielen Dingen ist ja die Überlappung zwischen Männern und Frauen letzten Endes relativ groß. Mhm. Das heißt, wir sollten das, was wir in dieser männerdatendominierten Forschung herausgefunden haben, durchaus ernst nehmen als Ausgangspunkt und das versuchen anzupassen. Da ist etwas, wo wir methodisch ganz viel von der personalisierten Medizin lernen. Also was wir zum Beispiel machen in dieser Verletzungsproblematik im Fußball, wir haben da im männlichen Profifußball ein Vorhersagemodell entwickelt. Jetzt versuchen wir etwas Ähnliches im Frauenfußball, wo es eben noch sehr viel schwieriger ist, an qualitativ hochwertige, große Mengen an Daten zu kommen. Das heißt, wir nehmen das Modell der Männer als vortrainiertes Modell und das passen wir mit den Daten der Frauen an.
Also die Frauen nutzen quasi die Erkenntnisse.
Genau, die nutzen quasi die Erkenntnisse, die wir von den Männern schon haben. Aber ich sage quasi, also wenn jetzt ein bestimmter Faktor bei den Männern ganz wichtig ist, dann ist es unplausibel, dass das jetzt bei den Frauen gar keine Rolle spielt. Mhm. Na? Und quasi nutzen das wirklich als Vorsprung und passen das Modell für die Frauen an. Das ist methodisch deutlich anspruchsvoller. Aber es führt schneller zu einer guten Entscheidungsunterstützung für die Praxis.
Entscheidung wofür? Also was, wofür wird es damit verwendet?
Also das ist jetzt wirklich ein Modell, wo es um das Verletzungsrisiko geht. Und da geht es zum Beispiel dann um Entscheidungen, wie haben wir hier eine Hochrisikokonstellation, sollte vielleicht mal ein zusätzlicher Ruhetag eingelegt werden oder es gibt dann auch ein spezielles Modell, das diese Rückkehr von einer Vorverletzung sich anschaut, na, ist vielleicht doch noch eine Woche Reha besser, das sind dann wirklich Entscheidungen, na, spielt er jetzt morgen schon oder spielt er erst in einer Woche? Wo der Risikoschätzer schon ganz wichtig ist. Und wie gesagt, da versuchen wir eben die Frauen von den Daten der Männer profitieren zu lassen.
Womit wird das ist ja irgendwie so wie maschinelles Lernen, oder?
Ja.
Womit wird das gefüttert? Oder wie wird das gefüttert? Oder
ja,
wie funktioniert
also man,
das?
Man braucht natürlich gute Daten und in gut gemachtem maschinellen Lernen spielt das Fachwissen eine enorme Rolle. Weil wir haben im Sport eigentlich nie die Datenmengen, die man für so ein ganz hypothesenneutrales Big Data maschinelles Lernen braucht. Das heißt, wir müssen in das Modell von vornherein Fachwissen reinstecken.
Yeah.
Zum Beispiel in das Feature Engineering oder auch in die Auswahl der Prädiktoren, die wir verwenden. Zum anderen ist dann natürlich die Kausalität ein Thema. Also wenn wir wirklich dann entscheiden wollen, wie wäre es, wenn wir noch eine Woche warten, ja, dann müssen wir noch mehr kausale Annahmen, also Fachwissen da reinstecken. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, dass wir im Sport zwar eigentlich nie wirklich Big Data haben. Na, wir haben einfach nicht genug Fälle.
Ja.
Aber was wir haben, ist dieser unmittelbare Zugang. Ja, das heißt, der Trainer sieht, wie ist die Bewegungsqualität des Athleten, also dieses Coach's Eye. Wir haben nicht die Fallzahlen, um das aus biomechanischen Messungen zu modellieren. Die haben wir einfach nicht. Aber wir haben den unmittelbaren Zugang. Das ist etwas, was wir vielleicht irgendwelchen Online-Marketing-Daten mit riesigen Fallzahlen voraus haben. Und das machen wir jetzt auch gerade in diesem Projekt mit der Rückkehr von einer früheren Verletzung, wo wir das wirklich dann dem Modell zugänglich machen. Also da gibt es heute wirklich sehr schöne Techniken aus anderen Feldern, so unter diesem Stichwort hybride Intelligenz oder Mensch-Maschine-Interaktion. Was natürlich auch wieder bei den Frauen eine größere Rolle spielt wie bei den Männern, weil wir weniger Daten haben. Na, und je weniger Daten wir haben, desto mehr müssen wir smart die anderen Dinge haben, die wir nutzen. Und das ist eben kausales Wissen, Erfahrungswissen und die menschliche Wahrnehmung.
Das ist eigentlich eine tolle Mischung, oder? Tolle Mischung der Möglichkeiten.
Also ja, so. Absolut. Und trotzdem es eben so weit wie möglich in einem Modell zu formalisieren, um so diese zufälligen Schwankungen und auch Trainer haben, Tagesform,
ja.
Gucken mal genauer hin und mal weniger genau hin. Ja, genau. Also aber diese reine, ich sag mal, Brute Force, Big Data, das funktioniert im Sport nicht.
Arbeiten Sie da, oder jetzt ist das Innsbrucker Institut, mit anderen Instituten auf der Welt zusammen? Also gibt es da gleiche Fragen, an denen ganz viele dann arbeiten, oder ist es sehr spezialisiert jetzt auch?
Also dieses Thema Female Athlete, das ist tatsächlich ein Thema, an dem im Moment weltweit gearbeitet wird, das auch von den öffentlichen Forschungsförderern stark gefördert wird zum Teil. Und das ist natürlich sehr gut, weil sonst würden wir nicht 30 Jahre brauchen, um aufzuholen, sondern 100.
Yeah.
Gerade dieses Thema hybride Intelligenz, das ist tatsächlich etwas, wo es noch ein relativ kleiner Kreis, sag ich mal, von Kooperationspartnern ist.
Und da sind Sie ja doch so ein einer der neugierigen Köpfe in diesem Feld, oder?
Wie treiben wir das? Ja, das kann man schon so sagen. Ja.
wie ist denn das passiert irgendwie? Also wie haben Sie das zu Ihrer das auch wissenschaftliche Leidenschaft quasi auch gemacht?
Ich habe da relativ viel gelernt tatsächlich von den Bioinformatikern in Saarbrücken. Da war ja der Exzellenzcluster, also das war wirklich etwas, da konnte ich, hatte ich sehr gute Bedingungen, um das zu lernen. Und dann sind über den Deutschen Fußballbund da wirklich Kontakte zu Spitzenforschern zustande gekommen, gerade in diesem Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, die sonst sicherlich nicht zustande gekommen wären. Und so hat sich das entwickelt. Aber wirklich nicht aus der Perspektive heraus, oh, ich kann jetzt eine tolle neue Technik, wo können wir die anwenden, sondern wirklich aus dieser Perspektive heraus, wir haben dieses Problem der kleinen Fallzahlen in der Spitzensportforschung. Und wie können wir damit umgehen? Und wir haben es noch viel mehr bei den Frauen.
Ja. Ziel all dieser Forschungen ist ja jetzt nicht die Leistung unglaublich zu steigern oder also schon individuell natürlich zu steigern, aber nicht jetzt immer wieder neue Weltrekorde anzustreben, sondern vielmehr die Risiken zu minimieren und diese Höchstleistungen zu ermöglichen, oder?
Ja, absolut. Also so sehe ich auch meine Rolle als Sportmedizinerin. Medizin ist das Bestimmungswort.
Ja.
Von daher steht wirklich die Gesundheit des Athleten oder der Athletin im Mittelpunkt. Und natürlich ist das eine Voraussetzung für eine nachhaltig positive Leistungsentwicklung. Mhm. Aber das Kriterium, das wir wirklich direkt anstreben, das ist Gesundheit beziehungsweise Risikominimierung, ja.
Ich finde, das ist ein guter Mittelpunkt oder eine gute Zentrale. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Wenn wir uns viel berichten können und viel sprechen können, wenn das so weitergeht oder mit der Forschung. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank Ihnen auch.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.